Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Nein, Pascal, ich denke nicht. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 170. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
170. Ja, und ich habe mir die Jungen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir die Jugendworte auch angesehen und das ist mir aufgefallen. Ich musste wirklich erstmal recherchieren, wo das herkommt. Das ist ja ausnahmsweise mal kein geflügeltes Wort aus dem angelsächsischen Bereich, sondern es kommt tatsächlich aus einer Unterschichtenserie des deutschen Fernsehens.
Also wir reden von Nein, Pascal, ich denke nicht, ne? Von dem Satz.
Ja. Das hat mich dann doch fasziniert, deswegen musste ich da mal recherchieren. Es kommt aus einem Dialog. So eine geile Barbie, man. Ich habe so einen dicken in der Hose, lass mal ein bisschen poppen. Ich habe hier, Autokorrektur hat bei mir hier moppen hingeschrieben. Ich habe gar nicht gesehen. Lass mal ein bisschen poppen, oder nicht? Und als Antwort darauf hat die junge Dame gesagt, nein, Pascal, ich denke nicht.
Das ist, es gibt noch so ein Ding, wo ich auch nachgucken musste, warum das jetzt unter den zu wählenden 10 Jugendwörtern ist. und das ist mittlerweile so, es entstehen so TikTok-Trends, ne? Und dieses Nein, ja. Pascal, ich denke nicht, ist so ein TikTok-Phänomen, dass da Remixe von gemacht werden und so. Also das wird dann benutzt, um da einen anderen Quatsch mitzumachen. Und deswegen wird das so bekannt. Genauso wie nächstes Jugendwort, Pyrotechnik.
Das habe ich gelesen, überflogen, aber habe nicht ganz kapiert, was es bedeuten soll.
Also witzigerweise ist die Beschreibung dafür Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik.
Aha.
Das ist totaler Quatsch. Es gibt so ein Video von so einem Typen, der auf einem Balkon steht und irgendwie so singt, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. So vollkommen dumm, weil der rotze besoffen und singt irgendwas über Pyrotechnik. Und das ist auch viral gegangen im Internet. Und deswegen ist diese Pyrotechnik auf der Jugendwortliste, finde ich schon.
Das ist gut.
Aber gut finde ich Jurr.
Und da gab es noch eins, das kann ich auch nicht aussprechen. Ak oder Ach.
Ja, das ist aus dem Arabischen kommen soll.
Das ist Arabisch, ne?
Ja. aber jetzt mal ganz ehrlich, YOLO und Digger ist aber jetzt nicht irgendwie aktuell, ne?
Ist nicht brandneu, ne?
Nee, also. Ich weiß nicht. Und hier, also, nee, warte, was haben wir denn hier noch? Hölle? Hölle nein?
Jetzt die alles entscheidende Frage. Wer wählt denn das Jugendwort des Jahres? Alte weiße Männer wie wir, für die das alles neu ist?
Ja, oder Susanne Daubner.
Oder die, genau.
Die sagt die doch immer so schön. Nee, keine Ahnung. Ist das irgendein Institut?
Vielleicht sollten wir das mal rausfinden für nächste Woche, weil bis dahin wird er, glaube ich, gewählt werden.
Ist das so?
Das steht kurz bevor.
Wow, ich bin schon so aufgeregt.
Ich bin so gespannt.
So, und dann sind wir jetzt, wo die EM vorbei ist, sind wir direkt ja ins nächste Sportgroßereignis reingeschlittert.
Ja.
In die Olympia.
Ja.
Und abgesehen davon, dass Snoop Dogg das olympische Feuer entzündet hat, was mir auch nicht erklärbar ist irgendwie, warum, was der damit zu tun hat, aber ist okay. Aber wusstest du, dass das eigentlich eine riesen Ficky-Ficky-Veranstaltung ist?
Ja, es sind noch nie so viele Kondome in den Teilnehmerunterkünften verteilt worden wie diesmal.
Ne? Nee, das stimmt nicht. Also es geht um das olympische Dorf und das ist ein riesengroßer Puff. Anscheinend machen die Olympioniken, wenn sie nicht tagsüber Sport machen, machen die abends lustige Sachen. Nee, 200.000 Kondome sind diesmal verteilt worden.
Ja.
Und 2016 in Rio waren es 450.000.
Okay, das ist natürlich Brasilien, das liegt natürlich auch nahe.
Aber, und jetzt kommt's, weißt du, was dazu auch noch verteilt wurde? 10.000 Dental Dams.
Ja, davon habe ich quasi anlässlich der Olympiade in Paris zum ersten Mal gehört.
Ich auch. Also das sind ja anscheinend irgendwelche, also es sieht aus wie so eine Maske, so eine Gesichtsmaske, so eine Corona-Gesichtsschutzmaske. Ja. Das ist aber dafür da, um beim Lecken hygienischer zu bleiben.
Also statt Ficky Ficky, Lecky Lecky ist natürlich, da braucht man kein Kondom, aber dann braucht man tatsächlich so eine sehr anregende Gesichtsmaske.
Da hat man so einen Lappen im Gesicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Tatsächlich, wenn du das googelst, du kommst direkt bei den einschlägigen Drogeriemärkten, kommst du auf diese Tücher.
Und ist das ist alles komplett an uns vorbeigegangen. Ja, dass es sowas überhaupt gibt.
Ich verstehe es nicht.
Ehrlich gesagt, wäre ich Olympionike und es bestünde die Aussicht auf eine Kunilingus-Session mit einer Stabhochspringerin oder ein Bier an der Theke. Ich glaube, ich würde das Bier bevorzugen, bevor ich mir wieder so eine Maske aufziehe.
Aber sag mal, die sind ja da, um olympisch Sport zu treiben und zu gewinnen, ne?
Höchstleistungen,
ja. Höchstleistungen, da kannst du doch dich doch da nicht nachts vergnügen.
Ja, ja, aber die müssen sich ja zumindest warm halten.
Ich verstehe das nicht. Die Schweden haben es ja sogar als diesmal als Anti-Sex-Betten im olympischen Dorf bezeichnet, weil die haben die Betten auch irgendwie aus nachhaltigen Rohstoffen wie Pappe und so.
Aus Pappe, ja.
Pappe gebaut und die sind wohl nicht so richtig sextüchtig, diese Betten, weil die zusammenklappen. Und die Matratzen sind auch scheiße, weswegen die Schweden geschlossen zu IKEA gegangen sind und sich bei IKEA neue Matratzen gekauft haben, um nachts da schön Ficky Ficky drauf zu machen.
Ja, sicher. Die Schweden.
Wir können so schön über Sportereignisse sprechen.
Ja, ne? Aber jetzt, also Sport hat ja auch, also Statistiken sind im Sportbereich ja auch sehr beliebt. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Nation in den letzten Olympischen Spielen oder in den Spielen der letzten, sagen wir 20 Jahre, die meisten Kondome gebraucht hat, verbraucht hat.
Ja, jetzt ist ja natürlich die Frage, ob die nur untereinander diese Kondome benutzen und brauchen oder ob die sich auch vermischen.
Oder sogar extern.
Ja eben, dann meine ich ja.
Poppen gehen.
Also davon wäre ich jetzt mal ausgegangen, dass das eher so eine Durchmischung dann ist.
Ja, meinst du denn, die würden auch mit, sagen wir, Eingeborenen?
Ja, ich weiß nicht, aber wenn dann... Da die Franzosen, dann sagen die, komm, wir gehen mal zu den Schwedinnen oder so.
Die haben bessere Betten.
Heute gehen wir mal zu den Schwedinnen rüber.
Wahrscheinlich ist das ein bisschen so wie auf Klassenfahrt.
Aber sag mal, 200.000, ich überlege jetzt gerade mal, 200.000 Kondome, wie lange dauert die Olympia? Wie lange dauern die Spiele?
Boah, da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. 4 Wochen oder wie lange dauert sowas?
Komm, sagen wir mal ganz stumpf 4 Wochen, so wie diese ganzen Sportereignisse. Ich rechne jetzt hier gerade mal. 200.000 geteilt durch 30 Tage. Das sind 6.600 Kondome am Tag. Wie viele olympische Sportler gibt es denn?
Auch das weiß ich nicht.
Aber es sind ja keine 6.000.
Vielleicht doch.
Oh Gott. Wir haben wieder einfach gar keine Ahnung von.
Dafür aber eine ganze Menge. Ja, es ist trotzdem, also vielleicht ist da eine gewisse Überanzahl eingebaut, damit bei nicht zu erwartender Höchstaktivität, nächtlicher Höchstaktivität, möchte ich sagen, nicht plötzlich einer ohne Kondome da steht. Also haben sie wahrscheinlich ein paar mehr eingekauft, als sie vermuten, dass sie gebraucht werden. Aber Es sind schon eine ganze Menge. Nicht schlecht.
Ja, und es ist auch Sport.
Und haben die denn auch für die asiatischen Sportler Kondome in XS gekauft?
Oh. Und ja, das könnte, die Frage könnte man jetzt weiter spinnen.
Es hält sich doch hartnäckig, dieses Gerücht.
Stoppschluss jetzt aus.
Falls unter unseren Hörschaffenden Asiaten sich befinden, wüssten wir wirklich, oder wir würden gerne zur Aufklärung dieses Mythos beitragen.
Nein, ich nicht. Ich distanziere mich und ich nehme den Namen unseres Podcasts mit. Das kann Reck ganz alleine machen.
Ich mache noch einen Ableger auf.
Du kannst dafür die Frage kannst du einen eigenen Ableger machen.
Nee. Apropos, ich habe ein neues Wort gelernt.
Jurr.
Auch das. Nee, auch wenn wir da nicht mitreden können. Aber es ist immer gut, solche modernen Fremdwörter parat zu haben. Weißt du, was sapiosexuell ist?
Sapio?
Nee. Sapiosexuell. Nee. Von lateinisch sapiens, Wissen. Und sexuell von griechisch poppen. Mhm. Das ist die erotische Hingezogenheit zum Intellekt einer anderen Person.
Oh,
Oh, habe ich nämlich gelesen bei irgendeiner Sportlerin, die jetzt zum Instagram-Star oder TikTok-Star geworden ist. Und die hat sich jetzt ganz öffentlich geoutet als sapiosexuell.
Also sprich, dass man auf schlaue und clevere Leute steht.
Genau. Das hat jetzt einen Namen.
Ich weiß ja nicht.
Früher habe ich mich immer automatisch zu intelligenten Personen hingezogen gefühlt. Heute bin ich sapiosexuell.
Du bist quasi sapiosexuell, ja.
Ja. Weil im Umkehrschluss, ich mag keine dummen Menschen.
Aber das ist vielleicht so ein ganz komischer Fetisch.
Ja, wer weiß. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
So ganz, ganz dumme Menschen. Ja.
Frauen, die beim Sex A² plus B² gleich C² flüstern. Oder so ähnlich.
Jetzt ist aber gut hier, wir werden jetzt aber genug hier hören.
Vielleicht brauchen wir mal eine kalte Dusche.
Ja, es ist einfach zu heiß. Mein Gehirn ist auch nur noch Matsche, mein Gesicht ist dick und ich habe aber einen guten Tipp hier übrigens. Komm, ich mache direkt Tipp des Tages. Tipps des Tages, und den habe ich aus einem anderen Podcast geklaut und der ist so geil, dieser Tipp. Nämlich Wassermelone aufschneiden. Natürlich muss die Wassermelone aus dem Kühlschrank kommen, weil warme Wassermelone ist ja eklig. Und einfach eine halbe Zitrone darüber ausquetschen.
Oh.
Das hebt die Melone auf ein ganz anderes Level. Also das ist es ist eine komplette neue Geschmackssymbiose, die da entsteht. Das ist nicht einfach Melone mit Zitronengeschmack,
ja,
sondern es entsteht eine unfassbar erfrischende, noch erfrischendere, leckere Geschmackexplosion.
Wow.
Das ist wirklich richtig geil. Und selbst manchmal gibt es doch so Wassermelonen, die nicht so richtig Geschmack haben. Selbst die bekommst du damit zum Geschmack hin.
Das muss ich ausprobieren, weil das klingt.
Das ist der Hammer. Ja,
das stimmt wohl.
Ich hatte letztens, weil ich keine Zitrone bekommen habe, Limette genommen. Das ist nicht ganz so geil, weil die zu dominant ist, weil dann schmeckst du wirklich Limette. Daraus, wenn du Zitrone da drauf machst, das ist der Hammer, wirklich.
Mhm. Apropos Hammergeschmack, der völlig unerwartet war. Ich war die Tage in Koblenz, frag mich nicht warum. Ich bin, ich war auf Weintour an der Mosel und brauchte dringend einen guten Kaffee. Und da hat man gesagt, wie hieß der Ort noch? In Willingen, genau. Hier gibt es keinen guten Kaffee, da musst du nach Koblenz fahren. Da haben wir kurz entschlossen, sind wir in die Altstadt von Koblenz gefahren, haben Kaffee getrunken und ein Eis gegessen, mit das beste Eis meines Lebens. Und zwar, die beste Geschmacksrichtung war Milk and Honey.
Was? Was für ein Honey?
Milk and Honey, also Milch und Honig, also quasi wie wenn man erkältet ist, heiße Milch mit Honig trinkt. Mhm. Das als Eis,
okay,
unglaublich. Mhm.
Also ich bin nicht so ein Honigliebhaber. Mhm. So, aber ich bin ja bei Eis bin ich ja eher so Frucht, ne?
Ja, ich bin so ein Puritaner. Das heißt, entweder nur Frucht im Becher oder nur Milcheis im Becher.
Ich befinde mich ja hier gerade so ein bisschen in den Alpen, im Südalpenraum. Letzte Tage, weil ich nach dem Essen doch noch Bock auf was Frisches hatte, habe ich mir ein Zitronensorbet bestellt. Boah, hatte ich danach einen Kleben, weil das Zitronensorbet war einfach aus Limoncello. Und wow. Ich wusste das nicht und dachte so, boah, was schmeckt das so intensiv? So ganz, wirklich ganz blöde Idee, da nicht drauf zu kommen, aber naja. Ah. Ja, hast du denn auch einen Tipp der Woche mitgebracht?
Ja, habe ich. Und jetzt wird es dann doch ernst.
Oh.
Mein Tipp der Woche ist eine Doku für das Englischen Mächtige. Es gibt von ABC News In Depth, das ist eine australische Fernsehsendung, da gibt es so eine Serie, Four Corners heißt sie, und die haben Investigating Trump, Project 2025 and the Future of the United States gepostet, und das sind Interviews mit ehemaligen und aktuellen Unterstützern von Trump, und da läuft es einem echt kalt den Rücken runter.
Mal kurz zwischengefragt, wie siehst du denn die Chancen zu Frau Harris?
Ich glaube, die Chancen für die Demokraten sind soeben leicht gestiegen.
Ja, aber dass da ein bisschen mehr kommt, gehe ich auch von aus. Aber glaubst du, es gibt eine Wahlsiegchance?
Ja, also es steht 50-50. Und wenn die Demokraten so ein paar Nichtwähler irgendwie motivieren können, weil sie ist eine Frau, sie ist farbig und so weiter und so fort. Das heißt, sie ist so ein bisschen Außenseiter und repräsentiert Minderheiten. Da steckt die Chance drin. Also 50-50 steht es so oder so. Und am Wahltag wird dann eben entschieden, wer die meisten Wechsel- oder Nichtwähler bewegen kann, zur Urne zu gehen. Und ich denke, da steckt echt eine große Chance drin.
Ja, wär ja für die ganze USA wäre es ja mal was, ne?
Ja, genau. Und ich wollte gerade noch zu der Doku sagen, wäre ich Amerikaner, würde ich anfangen zu packen. Unter der Aussicht, dass Trump der nächste Präsident werden könnte, weil dieses Project 2025, das ist von so einem Republikaner Think Tank eine Veröffentlichung über, ich weiß nicht, 600 Seiten oder so, kannst du auch als PDF runterladen. Mhm. Das ist quasi eine Ideenvorgabe für die nächste Trump-Präsidentschaft. Und das ist der reine Faschismus.
Aber das ist jetzt nicht direkt von den Republikanern organisiert, sondern
ja, so. Ja, doch, das ist ein Think Tank einer, wie sagt man, hier bei uns haben die Parteien ja auch Organisationen wie Friedrich-Ebert-Stiftung und so. Mhm. Und das haben die Parteien in Amerika auch. Das ist eben so eine große, reiche Stiftung der Republikaner. Auch besetzt von Leuten, die schon mal eine große Rolle gespielt haben oder es vielleicht noch werden. Und die fangen an, die Ideen aufzuschreiben. Zum Beispiel 50.000 Beschäftigte des Staates auszutauschen gegen Leute, die Trump ergeben sind, weil man will nicht mehr, dass Beamte eigene Entscheidungen treffen. Weil die Entscheidung trifft ja der Präsident.
Aber der kann ja nicht alle Entscheidungen treffen. Und so lange ist der Tag ja gar nicht.
Ja, und deswegen müssen da Leute hin, natürlich, die Trump und seinen Ideen völlig ergeben sind. Das heißt, ein Austausch der Entscheidungsebene in Staat und Gemeinde und so weiter und so fort.
Das geht ja fast Richtung Reichsbürger-Putsch.
Ja. Ja, ein Putsch. Also würde Trump gewinnen und diese Ideen umsetzen, kann man echt von einem Putsch reden.
Mhm. Boah, nee. Also, und das, die Leute, die interviewt werden, das sind alle Anhänger von Trump, oder?
Oder ehemalige. Leute, die ihm inzwischen sehr kritisch gegenüberstehen, die auch teilweise erzählen, der ist nicht dumm per se, aber der ist extrem gefährlich. Und einer seiner ehemaligen Mitarbeiter meinte, was so gefährlich ist an Trump, ist seine totale Amoralität. Der hat absolut keine erkennbare Moral. Intern, als der diese Mauer hat bauen lassen entlang der mexikanischen Grenze, war seine Idee, davor noch einen Graben auszuheben und den mit Krokodilen und Giftschlangen auszustatten. Ernsthaft. Also das war keine Spinnerei. Das mussten sie ihm ausreden.
Mein Gott.
Mhm. So ist er drauf.
Der denkt dann aber auch nicht drüber nach, dass die Krokodile und Schlangen da eventuell nicht von alleine drin bleiben und dass die auch gefüttert werden müssen und so, ne? Über 3000 Kilometer. 3000 Kilometer Schlangen und Krokodile.
Das ist ja auch das Problem mit der Mauer als solcher. Ich meine, die ist ja nie fertig geworden. Das war vielleicht ein bisschen groß, das Projekt.
Aber das ist schon ein bisschen lustig eigentlich.
Mhm. Nee, nicht gut. Nicht gut, die ganze Sache.
Wie heißt die Doku?
Investigating Trump, Project 2025 and the Future of the United States.
Und wo findet man die?
Die findest du auf YouTube, auf dem Kanal von ABC News In Depth.
Okay.
Und zwar Australian Broadcast Corporation, nicht American Broadcast Corporation.
Natürlich.
Die gibt es auch noch. Heißt auch ABC natürlich.
Ungeschickt von einer der beiden ABCs.
Ja, ungeschickt. Ich habe noch eine interessante Theorie zum Thema KI gelesen übrigens. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema hier.
Ja,
weil wenn wir schon keine wahre, echte, menschliche Intelligenz besitzen, dann zumindest KI. Das Problem bei KI, es gibt eine Theorie von Leuten, die das anscheinend durchdacht haben, dass es nach wenigen Generationen KI so eine Art Zirkelschluss gibt, der zum Kollaps dieser Sprachmodelle führen könnte, weil die KI irgendwann fast nur noch von der KI lernt.
Ja, ja, klar. Das ist ja das große Problem daran, dass quasi irgendwann kein Input mehr kommt.
Genau. Genau, und so, es könnte sein, dass die Resultate immer schlechter werden, je mehr KI quasi reingespült wird ins Internet und dann bis am Ende nur noch grober Unfug rauskommt. Und jetzt stell dir das mal bei KI-generierter Musik vor. Vielleicht kommt am Ende nur noch Itze, Itze, Ballermann-Schlager raus, wenn du wieder umspielst.
Vielleicht ist das da bei der Musik schon so weit. Und wenn man das Radio anmacht, vielleicht hören wir auch schon nur noch
KI.
Das kann natürlich, das kann schon sein.
Ja, der Punkt ist schon erreicht.
Ich habe jetzt anlässlich von Taylor Swift, von diesem unglaublichen Konzert in München, habe ich mir jetzt tatsächlich doch mal ein paar Taylor Swift Sachen angehört, weil du meintest, das wäre alles so normal.
Belanglos.
Ja. So belanglos. Belanglos ist das genau das richtige Wort, ne?
Mhm.
Das ist ja, also das ist ja nicht schlecht, so, aber nee, das ist gar nichts Besonderes, ne?
Ich habe schon mal gesagt, ich würde das gerne mögen wollen.
Mhm.
Weil so viele Leute können ja nicht falsch liegen und es gibt so viel Schlechteres.
Ja, aber es ist ja nicht schlecht. So, das ist ja
nee, eben, es ist nicht schlecht, aber zu mehr bewegt mich das auch nicht.
Nee, und wenn du dann hier wie viel waren im Stadion? 70.000 und dann 40.000 nochmal im Park drumherum, die als Zaungäste mitgehört haben. Ja. Und textsicher da 3 Stunden mitsingen. Alter, unfassbar.
Oh, ja.
Ich habe übrigens mal hier so ein paar Daten von dieser Konzerttour zusammengesammelt. 152 Shows in 54 Städten, geschätzte 1,6 Milliarden Dollar Gewinn werden erwartet. 16 Outfitwechsel pro Show, 45 Songs in 3,5 Stunden. Das ist schon eine Maschinerie, ne?
Ja. 3,5 Stunden ist auch wirklich, da kriegst du was für dein Geld, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Die meisten spielen ja nur 90 Minuten, sind wieder weg für den gleichen Preis.
Nö, also 3,5 Stunden finde ich auch schon echt krass.
Ja. Ich habe da noch gehört, dass Taylor zum Beispiel ihre ganzen Mitarbeiter, die auf der Tour dabei sind, und das sind ja einige.
Mit Sicherheit,
ja. Die werden alle im gleichen Hotel einquartiert wie dem, in dem sie übernachtet.
Ach.
Jetzt nicht gerade in der Präsidentensuite, aber die werden jetzt nicht alle in Omas Pension untergebracht, während Taylor Swift im modernsten Hotel der Stadt wohnt. Also das ist schon, die sorgt schon für ihre Leute.
Das ist außergewöhnlich, muss man echt sagen. Wobei, ich kann mir sogar vorstellen, macht die Sache richtig kompliziert, ne? Weil die Anzahl an in Anführungsstrichen guten oder besseren Hotelzimmern ist ja weitaus geringer als so das normale Hotelzimmerchen, was du irgendwo bekommst.
Oh ja, und das war tatsächlich eine Diskussion in der Ruhrgebietspresse, in welchem Hotel sie denn übernachtet, wenn sie 4-mal hintereinander in Gelsenkirchen spielt. Mhm. Gelsenkirchen hat kein Hotel, das auch nur annähernd daran kommt. Und deswegen wurde dann spekuliert, was geht. Es gibt dann im Bergischen Land so ein 5-Sterne-Plus-Ding irgendwie, in Düsseldorf natürlich, oder aber gleich in Hamburg, wo sie ja auch noch gespielt hat. Und anscheinend hat sie die ganze Zeit in Hamburg gewohnt.
Ja.
Ich vermute mal, die ist dann mit dem Hubschrauber nach Gelsenkirchen geflogen. Wenn Gelsenkirchen irgendwo einen Hubschrauber-Landeplatz hat.
Direkt ins Stadion rein.
Wahrscheinlich.
Oder wer war das denn nochmal? Hier kürzlich in Südamerika. Wer war das? Madonna? Mit dem Tunnel?
Zuletzt Madonna, genau, ja. Der hat auch noch Copacabana gespielt vor.
Was genau, war das? Das war das, genau. Genau,
150.000 Leuten? Quatsch, mehr, ne? Millionen.
Irgendwie sowas. Wo die aus dem Hotel über so ein Tunnel oder so ein Brückensystem auf die Bühne konnte.
Ja.
Das ist ja hier von Hamburg nach Gelsenkirchen ein bisschen anders gewesen mit dem Hubschrauber vielleicht, aber.
Ja, wahrscheinlich ist das Stadion von Schalke das modernste Gebäude in ganz Gelsenkirchen. Ich will den Gelsenkirchen noch nicht so nahe treten. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls uns Gelsenkirchener zuhören. Aber Daniel und ich kommen ja auch aus der Nachbarschaft und wir kennen das Ruhrgebiet. Und wir kennen seine Stärken und auch seine Schwächen.
Und dazu muss man jetzt mal sagen, das Schalke-Stadion, das ist ja jetzt auch nicht von gestern, sondern das ist halt auch schon ein bisschen älter.
Also ein Tacken älter, ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, warum die ausgerechnet in Gelsenkirchen gespielt hat. Da finden ja nicht oft Konzerte statt.
Nee, aber kann das sein, dass das tatsächlich das Größte ist?
Ich weiß nicht, ob das Westfalenstadion vielleicht größer wäre, aber also auf jeden Fall, sagen wir mal, zwischen Hamburg und München, wo die, glaube ich, auch gespielt hat, in der Mitte. Vielleicht war das der Grund.
Und bestimmt strategisch und verkehrstechnisch ein guter Punkt.
Vor allem, wenn sie ohnehin dann in Hamburg.
Stell dir mal, inklusive Zaungäste waren da mal eben, 120.000 Menschen. Mhm. Die müssen ja auch da hinkommen und dann auch wieder weg.
Ja, und die, die per Auto über die A40 versucht haben, da hinzukommen, die haben natürlich nie irgendwas davon mitbekommen.
Die stehen jetzt noch auf
der A40. Die stehen jetzt noch unter irgendeiner Brücke in Duisburg-Meiderich oder so.
Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Hinterherreisen.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch, ich habe dir doch letzte Tage ein Foto geschickt aus dem Restaurant, wo ich war, wo es einen Gruß aus der Küche gab, nämlich,
ja.
Was war das? Das war ein Fruchtsorbet auf Trockeneis.
Ja, ja.
So, und da hast du gefragt, ob das jetzt irgendeinen tieferen Sinn hatte. Also um das mal zu erklären, das war ein Teller und in dem Teller waren Trockeneiswürfel. Und da drin stand einfach so ein Gefäß mit diesem Fruchtsorbet.
Ja.
Zum einen fand ich mal grundsätzlich einen Gruß aus der Küche in süß vorweg super. Weil ich finde ja.
Nicht schlecht, ja.
Was Süßes vorm Essen finde ich ja besser als nach dem Essen. Mhm. Wenn man dann so richtig Bock auf herzhaftes Essen hat. So, und dann wurde das auf den Tisch gestellt und dann kam die Kellnerin, eine zweite Kellnerin und hat einfach mit einer Wasserkanne da warmes Wasser drauf gegossen und das geht dann natürlich auf und der ganze Tisch steht unter Qualm oder Dampf.
Dampf.
Es ist Dampf, ja. Und du fragst, ob es einen tieferen Sinn hat. Nee, aber weißt du, was natürlich der Effekt ist?
Was das ganze Restaurant guckt.
Und das ganze Restaurant hat sein Handy in der Hand. Und die Leute, die wissen, dass die gleich ihr Gruß aus der Küche bekommen, haben schon vorher ihr Handy in der Hand und filmen das. Und just in dem Moment ist das natürlich mit der Ortsangabe bei Instagram, Facebook, TikTok und sonst wo.
Und auf allen Kanälen, ja.
Und das ganze Restaurant macht Werbung für dich, für dein Restaurant.
Mhm. Das ist clever.
Oder? Ich denke, also das ist, also der ganze Laden, der war schon cool und alles sehr durchdacht und wirklich sehr leckere Küche, aber da dachte ich, was für ein genialer Trick, die Leute einfach Werbung für dich machen zu lassen.
Ja, das stimmt.
Weil jeder zweite verlinkt doch den Namen vom Restaurant und die Seite vom Restaurant noch dazu.
Ja.
Also kannst du dir auch mal, vielleicht mit Pyrotechnik. Ist ja jetzt gerade eh angesagt, Pyrotechnik. Ja. Kannst du dir da vielleicht irgendwas überlegen, dass die Leute nur deswegen kommen?
Wunderkerzen sind wahrscheinlich überholt, ne?
Ja, ich meine, die 90er kommen ja gerade in großen Schritten an allen Ecken und Enden vorbei wieder.
Ja, vielleicht starte ich den neuen Wunderkerzen-Trend.
Und dann kannst du auch überhaupt die ganze Tellersprache, kannst du dann ja auch anpassen wieder mit, warte, was war denn in den 90ern? So essbare Blumen, ne?
Waren
so...
Ja. die gibt es heute noch.
Wobei, die kommen ja auch schon wieder.
Ja, genau. Essbare Blumen und. Ich glaube, so Delfter Geschirr war ein 80er, ne? Ja. So blau-weiße.
Ach so, ja.
Delfter Muster. Hm? Blau-weiß gemustert. Ne? Das ist kein schöner Trend gewesen. Ich hoffe, der kommt nicht zurück.
Aber trotzdem wäre das witzig, wenn du einfach so vollkommen unmotiviert jetzt anfängst, auf die Vorspeisen eine Wunderkerze zu machen.
Ja.
Vollkommen unmotiviert einfach da in die Knudel eine Wunderkerze reinstecken, wenn die zum Tisch kommt. Und das auch überhaupt komplett unkommentiert lassen dann.
Ja, klar. Einfach in die Spare Ribs so eine Wunderkerze.
Einfach so. Boah, das ist eine gute Idee. Was meinst du, da ist eine Werbung? Ich weiß nicht, ob die dann durchweg positiv ist, aber du hast auf jeden Fall Werbung.
Ja, auf jeden Fall.
Komm,
apropos Restaurant-Gimmick. Ich war letzte Woche bei einem Chinesen. Ja, ich weiß nicht, ob der Chinese ist, aber es ist ein Asiate, der macht Chinesisch und Sushi.
Mhm.
Also vielleicht ist er ein Japaner, aber ich glaube es fast nicht. Und da habe ich zum ersten Mal, oder da bin ich auch zum ersten Mal bedient worden von einem Roboter.
Du hattest das Foto geschickt. Das ist doch genau das, was worüber wir mal sprachen, wo du gesagt hast, das kommt nicht.
Ja, das ist also quasi so ein Ding, das ist, keine Ahnung, 1,40 hoch, hat so eine Art Touchscreen als Gesicht. Mhm. Und da ist so ein Katzengesicht drauf, wenn das Ding durch die Gegend fährt. Du kannst aber durch Berührung, kommst du dann in so ein Menü, dann kann der Kellner dann einstellen, zu welchem Tisch das Ding kommen soll. Und es hat irgendwie so 3 Etagen Tablettfläche, auf dem quasi Teller Platz nehmen können und durch die Bude gefahren werden.
Ach, du musst dir, wenn du dein Teller bekommst, musst du den Teller selber aus dem Roboter rausnehmen.
Du nimmst dir den Teller selber, genau. Und dann geht ein Bildschirm auf und dann steht da unten fertig, dann musst du fertig antippen, dann haut das Ding wieder ab.
Und bestellst du auch über das Ding?
Du bestellst über ein iPad am Tisch. Mhm.
Das ist, also die so Sushi-Restaurants sind, was sowas angeht, ja immer Vorreiter, ne? Weil ich war vor Jahren war ich in Holland, in Den Haag, in einem Sushi oder bei so einem Japaner, und da war das auch schon so, dass jeder Tisch einfach so iPads da liegen hatte und man darüber bestellt hat.
Ja, ja. Kann man machen. Ich meine, wenn das, gerade bei so einem Sushi-Restaurant, ist das natürlich, bietet sich das fast an, weil du sehen kannst, was du da bestellst, und das sind ja immer nur so Kleinigkeiten und so, und dann tippst du das an, schickst das ab, und das ist so eine quasi All-You-Can-Eat- Ding irgendwie in 5 Runden aufgeteilt, jede Runde 15 Produkte bestellst du dann, und dann schickst du das ab, und dann kommt entweder die Katze an oder ein Kellner. Und die Schwäche an dem Ding war tatsächlich, einmal habe ich, also der Nebentisch, da hatte die Putzfrau den Tisch wohl bewegt, sodass die Katze nicht direkt am Tisch angehalten hat, sondern so 40 Zentimeter daneben. Mhm. Also hat sie die Putzfrau den Tisch wahrscheinlich um 40 Zentimeter bewegt. Und dann haut das alles nicht mehr hin, wenn die Putzfrau nicht weiß, wo der Tisch hingehört.
Und gut, dass sie den in die Richtung bewegt hat und nicht in Richtung des Roboterparkplatzes.
Ja,
genau.
Und dann, der Laden war nicht besonders voll. Ein Kellner war schneller am Tisch als die Katze.
Ja gut, das glaube ich wohl, aber dafür brauchst du keinen Kellner.
Wenn es jetzt aber sehr voll ist, und das ist ein Riesenladen gewesen, wenn jetzt auch noch Gäste rein und raus gehen, also so ein permanenter Verkehr in den Gängen ist, dann vermute ich mal, dass dieses Ding irgendwie Schwierigkeiten haben wird, pünktlich, bevor das Essen kalt ist, am Tisch anzukommen. Was ja andauernd stoppen muss, ausweichen muss und so. Und das kann ein Kellner natürlich viel schneller und mit mehr Voraussicht als eine Katze, also als so ein Roboter.
Gut, jetzt gibt's aber ja diese Kellner nicht.
Das ist wohl richtig, ja.
Ja, also das ist auch hier, mir ist das auch hier in Norditalien aufgefallen. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, ne? Mit diesen.
Absolut nicht,
ne? Mit der Kellnersnot. Also. Nee.
Die ganze westliche Welt.
Ja, also komplett das Gleiche. Mhm. Wenn, ich würde sogar fast behaupten, das ist hier sogar ein bisschen schlimmer, was die Personalnot in der Gastro angeht. Aber was ist denn, wenn du jetzt noch mal einen Schritt weiter denkst und dann packst du 4 Roboter dahin?
Ja, klar.
Ein Roboter ist Quatsch.
Ja, das ist ein Gimmick.
Ja, also der ist dann wirklich zu langsam. Aber wenn du da, je nach Ladengröße, wenn nicht 4 oder 6 von den Dingern herumlaufen hast.
Ja. Wenn jeder seinen eigenen Bereich hat und die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen und so, dann kann das funktionieren. Vielleicht brauchen die dann auch Wege, auf denen Gäste nichts verloren haben.
Wollte ich gerade sagen, man muss das ganze Gastraumkonzept dann vielleicht einfach ändern, dass du, weiß nicht, du kommst nur noch, gehst nur noch von außen an die Tische ran.
Ja.
Und der ganze innere Bereich ist für die Kellnerroboter da, oder? Keine Ahnung, irgendwie so. Ja.
Und vielleicht ist die Küche unten drunter und per Aufzug kommt das Essen hoch. Aber es gibt so viele Handgriffe, im wahrsten Sinne des Wortes die Roboter in dieser Form nicht ausführen können. Zum Beispiel das Essen auf den Roboter zu stellen. Mhm. Das kann dieser Roboter nicht, weil er keine Arme hat.
Das heißt, geschweige denn den Teller auf den Tisch.
Ja, genau. Also ich meine, okay, das kann der Gast dann noch selber machen.
Ja, aber das ganze auch, Zeug auch uncool.
Ja, natürlich.
Also das Restaurant-Erlebnis ist ja schon so ein bisschen, ich gehe da hin und lass mich bekochen und auch bedienen bis hin zu, ich bekomme den Teller vor mich hingestellt. Ja,
genau.
So, das wird natürlich schon so ein bisschen gemindert, wenn da so ein Ding angefahren kommst und du dir so kantinenmäßig deinen Teller da rauszuppelst und dann rumfragst, wer hatte denn hier nochmal? So, und dann. Es gibt ja immer eine Person, die dann näher am Roboter sitzt als die anderen. Das heißt, der
muss das
dann,
machen.
Der macht das dann und verteilt die Teller auf dem Tisch. Ja, weiß ich nicht.
Das ist Kantine ohne Anstellen.
Ja.
Kantine ohne Schlange. Und einen Schritt weiter, ein etwas besseres Restaurant ist ja vielleicht auch etwas beratungsintensiver. Das heißt, die Leute haben vielleicht Fragen zum Essen, Fragen zum Wein. Und die Katze kann die leider noch nicht beantworten.
Noch nicht.
Die KI wird das sicher richten.
Also das ist jetzt in den letzten 3 Jahren, was so Technik angeht, so schnell vorangegangen.
Ne? Ja, das stimmt.
Ich glaube, das geht nicht nochmal so schnell voran. Also wir werden in 3 Jahren keine Roboter haben, die vernünftige Arme haben, die Teller sanft und behutsam hinstellen können.
Ja.
Und die werden nicht so sein, dass man mit denen ganz normal reden kann und Frage-Antwort-Spiele machen kann. Also vernünftige Frage-Antwort-Spiele.
Ja.
So, weil so ein Roboter kann ja lernen, keine Ahnung, wie der Wein schmeckt und wo der herkommt und was weiß ich, was man da alles wissen muss.
Ja, ja, ja.
Der hat den aber ja noch nie selber probiert. Und ich glaube, das sind die Grenzen.
Du kannst natürlich auch einfache Antworten einprogrammieren, wenn ein Gast fragt, welcher Wein passt zu meinem Essen. Das kann ein Roboter ja einfach beantworten. Weil das muss man ihm ja nur vorgeben. Aber wenn es dann irgendwie tiefer gehende Fragen sind, dann wird es schwierig.
Vielleicht wird es am Ende wie alles so eine Kombination sein.
Mhm.
Also wenn du Bestellungen aufnehmen und nachher abkassieren, macht der Mensch. Wobei selbst das Abkassieren kann der Roboter viel besser. Eigentlich.
Theoretisch ja. Vor allem, wenn nur mit Karte bezahlt wird.
Ja. Ja, klar.
Mhm. Easy.
Ja, vielleicht wird es so ein Mischding.
Mhm. Oder ich glaub, ganz ohne Mitarbeiter wird es nie gehen.
Nee, aber jetzt stell dir mal vor, wir fangen mal klein an. Der Roboter ist nur dafür da, um zu bezahlen. Du drückst auf einen Knopf am Tisch und der kommt hingefahren und ist quasi sein eigenes EC-Terminal.
Ja.
Und dann haben die Leute auch nicht so viel Angst, kein Trinkgeld zu geben.
Ja.
Weil ist ja irgendwo der dumme Roboter.
Ja. Der Roboter trinkt ja nichts, warum sollte man da Trinkgeld geben?
Ja, eben.
Dann habe ich letztens im, ich glaube im Deutschlandfunk war es, eine Vorstellung einer Firma, die sich darauf spezialisiert, Roboter für Restaurantküchen zu bauen.
Habe ich dir doch von erzählt, kürzlich.
Hast du? Ja, stimmt, du hast davon erzählt. Und ich habe danach die Sendung gehört.
Genau.
Ja, kann sein. Und es...
Also wurde in einem Krankenhaus schon diesen Kochroboter.
Ja, genau.
Ja.
Also es funktioniert natürlich hauptsächlich in Großküchen. Wo immer die gleichen Gerichte immer quasi auf die gleiche Weise gekocht werden und der Chefkoch, wenn man so will, praktisch nur noch für den Einkauf und fürs Sortieren der Ware im Kühlhaus zuständig ist. Und dann funktioniert das. Im Sternenladen wohl eher nicht.
Naja, aber das haben wir ja auch gesagt, die Qualität der Produkte muss halt konsequent gleich sein. Genau, es muss ja alles gleich sein.
Ja. Und das ist natürlich, also es liegt schon in der Natur der Sache, dass das bei Lebensmitteln nicht immer der Fall ist.
Im besten Fall, ja.
Ja, ja. Also brauchst du natürlich immer einen gewissen Grad an menschlicher Kontrolle und Vorbereitung.
Es wird sich trotzdem was. Ich bin mal gespannt, wie wir, jetzt haben wir Folge 170, bei Folge 340 darüber reden.
Was wir bis dahin in der Gastro alles so erlebt haben, was wir nicht
gedacht hätten. Oder ob du gar nicht mehr dein Büro verlassen musst, sondern die Roboter
arbeiten und ich zähle nur noch das Geld.
Ja, nee, die Roboter haben dich in deinem Büro eingeschlossen, weil die machen das besser. Ja. Die haben entschieden, die machen das besser als du und die haben dich eingesperrt. Sind aber, weil die KI sich ja selber dann nur noch anlernt, sind total dumm und das Essen schmeckt überhaupt nicht. Aber die sind trotzdem der Meinung, das ist besser.
Ja, genau. Das ist das KI-Dunning-Kruger-Syndrom.
Genau, und dann gibt es, ich habe direkt das erste Gericht, was es dann von den Robotern bei dir in der Küche gibt.
Ja.
Ich habe nämlich ein Scheißrezept aus dem Interweb mitgebracht. Und das gibt's dann bei dir. Es gibt ich habe jetzt wirklich hier ein Scheißrezept, habe ich gefunden. Ein Party-Gyros-Auflauf. Arbeitszeit 20 Minuten, Ruhezeit 12 Stunden. Zutaten: 1 Kilo Schweinefleisch.
Die 12 Stunden Ruhezeit brauchst du auch, nachdem du das gegessen hast.
1 Kilo Schweinefleisch, gewürzt, kleingeschnitten, in Klammern Gyros. 1 Becher Schmand, 2 Becher Sahne, 200 Gramm Schmelzkäse, 2 Gläser Pilze, 4 Aufbackbrötchen.
Ich kriege jetzt schon Sodbrennen.
Zuerst das Fleisch scharf anbraten, wieder erkalten lassen und in eine Auflaufform geben. Die Pilze abtropfen lassen und mit dem Gyros mischen. Schmand, Sahne und den Schmelzkäse kalt miteinander gut vermischen und über den Gyros geben. Danach wird die Auflaufform über Nacht in den Kühlschrank zum Durchziehen gestellt. Am nächsten Tag braucht ihr dann den Auflauf nur noch in den Backofen zu stellen und bei 160 Grad backen. Nach 40 Minuten werden die halbierten Brötchen mit der Schnittkante nach unten auf den Auflauf gelegt und circa 8 Minuten mitgebacken. Fertig. Das klingt wie ein Rezept von so einer kaputten KI, oder?
Ja, allerdings. Allerdings.
Weil diese Mengen finde ich schon wieder so. Und wenn wir hier von diesem 1 Kilo Schweinefleisch gewürzt klein geschnitten, da reden wir von diesem Fertig-Gyros, was man kaufen kann. Ne?
Das ja, genau.
Also ganz sicher, weil da steht ja auch in Klammern Gyros dahinter.
Ja. Gott. Und dann so Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, ne? Irgendwie erstmal im Kühlschrank 24 Stunden ziehen lassen. Was soll das?
Ja, vor allem kalt.
Das ist ja. Halt. Blödsinn. Und ich fürchte, das war kein Roboter, der sich das ausgedacht hat.
Nein, selbstverständlich nicht. Das ist, also ich habe da auch ein Foto von gesehen. Das ist tatsächlich gemacht worden. Und die Leute, das ist ja.
Sind begeistert.
Die Leute sind begeistert, weil es schreiben ja nur die Leute darunter, die begeistert sind.
Klar.
Also liest du das und denkst so, seid ihr alle dumm? Ja, seid ihr. Nee, also bah.
Widerlich. Und wahrscheinlich folgst du diesen ganzen Leuten, die total begeistert sind von diesem Rezept, um an weitere Scheißrezepte zu kommen.
Nee, ich folge denen nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass der Algorithmus arbeitet.
Ja.
Apropos Algorithmus, man sagt ja immer, die Handys hören zu und so, ne?
Ja, ja.
Also ich habe jetzt wirklich den ganz klaren Beweis. Mhm. Ich habe jetzt hier in den letzten Tagen relativ viel auf so Miet-E-Bikes gesessen.
Ja.
Und wie ein Berserker geflucht über die verkackten Sättel. Warum man, wenn man ein Trekkingrad hat, so einen komischen Sattel da drauf machen muss. Und dann hast du ein Mountainbike und dann wird der Sattel einfach nur kleiner und härter. So, warum? Es gibt keinen Grund, bei einem Mountainbike den Sattel kleiner, härter und unbequemer zu machen. Sondern der muss größer und bequemer werden.
Ja.
Also, so, und ich habe seit Tagen fluche ich über Sättel, weil ich habe einfach einen Arsch, ich kann kaum noch sitzen. Und tatsächlich, mir werden jetzt einfach Alpinsättel bei Social Media angezeigt und Werbung dafür gemacht. Ha. Die genau dieses Problem beheben, laut der Werbung. Und ich habe nicht gegoogelt.
Ja. Hm. Das lässt sich jetzt so einfach nicht erklären.
Nee.
Also hören die doch zu.
Ich kann es mir nicht mehr anders erklären. Also weil ich habe nichts über Fahrräder gegoogelt. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Und in dem Fall, manchmal sagt man ja, achtet man ja nur so auf Dinge, weil man sich damit beschäftigt. So, dass der Sattel mir so oder so angezeigt werde. Aber nein, mir werden noch keine Fahrradsättel sonst in die Werbung reingespült.
Nee, ist schon komisch. Ich habe manchmal schon so paranoide Anfälle, wenn ich irgendwas recherchieren will, ob jetzt für einen Podcast oder für irgendwas anderes oder einfach Interesse halber, so Sachen, so sagen wir mal aus dem Schlagerbereich oder so, dann zögere ich kurz, ob ich es überhaupt tun soll, weil sofort danach wird mir so ein Scheiß angezeigt.
Was meinst du, ich habe gestern, als ich diese Lecktücher da gegoogelt habe,
ja.
Ohne Scheiß, da habe ich auch kurz gezweifelt, ob ich das überhaupt machen soll.
Ja, weil eine halbe Stunde später wirft deine Frau aus Versehen einen Blick auf dein Facebook-Feed, sofort hast du so einen Ärger.
Nee, das muss man direkt schlau machen, man muss direkt laut sagen, dass man das jetzt googelt. Das ist direkt offensichtlich. Ja.
Angriff ist die beste Verteidigung.
Ah, Mann, ey. Hast du noch Bock auf schnell 5 Fragen?
Achso, ja, gerne. Fragen? Natürlich, natürlich.
Komm, mach mal, weil die habe ich schon so lange hier liegen. Frage, also bei welcher, oder sagen wir mal, wie soll ich das formulieren? Also wo hast du kein schlechtes Gewissen einer Person gegenüber, machst es aber trotzdem?
Die Frage verstehe ich nicht.
Okay. Es gibt doch so Sachen, die macht man, obwohl man genau weiß, da habe ich jetzt der meiner Umwelt gegenüber oder irgendeiner Person habe ich ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ich fahre teilweise auch Strecken mit dem Auto, die muss man nicht mit dem Auto fahren. Mache ich aber trotzdem.
Ja, okay.
So.
Ja.
Hast du da so Sachen?
Personen gegenüber weiß ich nicht. Vielleicht unbewusst oder so. Aber natürlich, ich fliege in Urlaub. Und da schwanke ich immer zwischen sehr schlechtem Gewissen. Man könnte ja auch mit der Bahn in den Schwarzwald fahren, aber ich fliege dann doch lieber nach Irland oder Portugal. Mhm. Und auf der anderen Seite sage ich mir auch manchmal, ich werde in meinem Leben, was ja, also ich werde ja auch, also mein Leben ist ja quasi, wie soll ich das sagen, ich bin nicht demnächst tot, aber sagen wir mal, ich bin Mitte 50 und ich würde gerne noch ein paar Sachen sehen. Sagen wir mal so, ich würde gerne in meinem Leben noch ein paar Dinge sehen und erleben, die man nur mit dem Flugzeug sehen und erleben kann. Und deswegen habe ich da dann manchmal auch kein schlechtes Gewissen, aber manchmal auch doch.
Okay. Mhm. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Aber auch mit dem, also ich kenne auch mittlerweile, ich dachte, das nimmt auch zu, nicht? Es gibt viele Leute, die bewusst nicht mehr in den Urlaub fliegen. Ne?
Ja, das stimmt. Ich gehöre nicht dazu.
Du gehörst nicht dazu, ne. Also perfekte Antwort auf die Frage.
Sinnvoll wäre, ja.
Wie viel hast du noch Bargeld in der Hand?
Ja, es liegt aber nur daran, dass mein Geschäft zu 50% ein Bargeldgeschäft ist.
Habe ich mir gedacht.
Das heißt, ich nehme relativ viel Bargeld ein. Und deswegen habe ich auch relativ viel Bargeld in Händen. Das ist der einzige Grund. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich, würde ich auch nur noch mit Karte rumlaufen.
Ist denn, ich hab dich das vor einiger langer Zeit schon mal gefragt, ist der Trend auch in der Gastro, dass es immer mehr bargeldlos abläuft? Oder ist das da immer noch so, dass man essen geht und man nimmt Bargeld mit?
Also, zumindest seit ich meine Kasse mit einer ausführlichen Statistik habe, was jetzt vielleicht 5, 6 Jahre ist, hat sich das Verhältnis Kartenzahlung zu Barzahlung praktisch nicht geändert. Mhm. Also es ist 50-50.
Das ist interessant, weil ich glaube, außerhalb vom Restaurant, so im Supermarkt und in Geschäften hat sich das schon geändert. Mhm. Also ich finde es außergewöhnlich, wenn man im Supermarkt Leute mit Bargeld sieht.
Okay, Supermarkt ist ja immer ein relativ großer Betrag. Also zumindest in der Regel, wenn man seinen Wocheneinkauf macht.
Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ich zum Beispiel zahle auch Kleckerbeträge mit Karte.
Ja. Mhm. Und das kannst du auch überall.
Mhm. Das interessiert mittlerweile nicht mehr. Also so, dass du diese Mindestzahlgrenze hast, das hast du noch in so Getränkemärkten oder so, die so ein uraltes EC-Gerät da haben, aber ansonsten kannst du 69 Cent mit der Karte zahlen.
Also sowas hier mit diesen Mindestbeträgen sehe ich hier in der Eifel noch relativ oft.
Echt?
Mhm.
Ist aber das was mir so, aufgefallen dass man eine Gebühr zahlen muss dafür?
Ja, du musst eine Gebühr zahlen, die ist je nach Anbieter stark unterschiedlich gestaffelt. Also zum Beispiel Kreditkarten kosten meistens mehr als EC-Karten oder was wir heute noch EC-Karten nennen, was ja eigentlich nur eine normale Bankkarte ist. Mhm. Und weil Deutschland hat auch im internationalen Vergleich ein sehr seltsames Banken-Kartensystem. Weil wir ja immer noch unterscheiden zwischen Kreditkarten und Girokarten. Mhm. Und diese Unterscheidung gibt es ja im Ausland überhaupt nicht mehr. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass hier unsere Sparkasse und VR-Bank wenig Wert darauf legen, Visa und Mastercard die Kohle hinten reinzustecken und deshalb lieber ihre eigenen sogenannte Girokarten auflegen. Aber das wird sich demnächst auch noch alles ändern hier. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch so weit, dass man auch in Deutschland Kleinstbeträge, ohne dass irgendeiner doof guckt, mit der Karte bezahlt. In Irland war das so, an jeder Theke, wenn du ein Bier bestellt hast, haben die Leute ihre Karte hingehalten, also für die 3 €. Das wäre hier bei uns in der Eifel jedenfalls nicht möglich.
Sympathisch. So, ja. Ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Würdest du einer Perch Night zustimmen?
Einer was?
Einer Perch Night. Kennst du die Filmreihe The Purge?
Nee.
Das ist so eine US-Filmreihe. Und da geht es darum, dass es die Regierung einmal im Jahr eine Nacht zulässt. Die geht von 18 bis 6 Uhr morgens. Und in der Nacht ist Morden nicht illegal.
Oh.
Und das einzig Schlaue, was du machen kannst, du verbarrikadierst dich in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Mhm. Oder du begleichst Rechnungen. Und die Idee ist natürlich vollkommen absurd, aber ich finde die Filme, zumindest die ersten beiden, ich glaube, es gibt 4 Teile, das wird dann natürlich immer absurder und immer schlechter. Aber ich fand die Idee am Anfang nicht schlecht.
Ja, also würdest du dazu stimmen? Eine Fantasie, die man mal durchspielen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hasse niemanden genug, als dass ich den töten wollte. Vor allem nicht geplant. Also es kann schon mal passieren, dass ich am liebsten jetzt sofort den Hals zudrücken würde. Mhm. Aber das macht man natürlich nicht als gut erzogener junger Mann. Aber dann geplant, irgendwie 4 Monate später in der Purge Night, diesen Menschen nochmal aufsuchen, ich glaube, da hätte ich keine Lust zu.
War jetzt auch eher eine Quatschfrage, ne?
Ja.
Ja, ja. So, vierte Frage. Was hast du drauf?
Auf dem Plattenteller?
Nee, auf dir. Ich rede von Parfüm. Bist du Parfümträger?
Boah, seltenst. Ich habe vor 12 Jahren, irgendwann, oder können auch 15 Jahre sein, habe ich mal so eine relativ große Flasche leckeres Parfüm geschenkt gekriegt von meinem Bruder. Mhm. Da ist heute noch ein Daumenbreit drin. Und wenn ich mal Lust darauf habe, was nicht einmal wöchentlich ist, weil warum sollte ich mir Parfüm aufspritzen, wenn ich in der Küche stehe oder hier auf dem Hof rumhänge oder so. Hin und wieder mache ich das mal und dann nur da kommt nur so ein atomgroßer Spritzer raus. Mhm. Und das reicht mir dann schon. Weil ich kann das echt nicht ertragen, wenn jemand an mir vorbeiläuft und dir steigen sofort die Tränen in die Augen.
Furchtbar, ne? Das ist...
Furchtbar. Boah.
Also so oft ist das ja, dass man teilweise über die Straße geht und die Person noch nicht mal mehr sieht,
ja,
die diese Parfümfahne dahinter hinterlassen, genau, hat. Ne?
Du riechst die Leute schon, bevor die um die Ecke kommen.
Ja, oder halt noch Minuten später, wo die Personen noch gar nicht mehr da sind. Und da frage ich mich, riechen die das selber noch?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also je mehr du drauf tust, desto weniger riecht es hinterher noch.
Nee, ich bin reiner Deo-Träger.
Ja, bin ich meistens auch. Aber ich muss sagen, wenn diese Flasche, ich kann dir nicht mal sagen, wie das Zeug heißt, aber ich würde die Flasche
wahrscheinlich
an Silhouette erkennen. Parfüm, genau. Ich würde mir die vielleicht nochmal kaufen, um die dann bis an den Rest meines Lebens zu tragen.
Kannst du dir schenken lassen vielleicht lieber?
Ja, genau. Hm?
Parfüm ist so teuer.
Ja, ich weiß. Man kann das Zeug nicht mal trinken.
So, letzte Frage ganz schnell. Oder vielleicht auch nicht schnell, weil vielleicht wird es jetzt Philosophie. Welche Erfindung ist sinnvoller? Auto oder Telefon?
jetzt kommt es nämlich. Historisch betrachtet wahrscheinlich das Telefon. Das hat sich aber inzwischen überlebt. Weil.
Naja.
Also ich bin kein Experte, aber habe trotzdem eine Meinung natürlich, wie immer. Aber ich würde fast behaupten, dass das reine Telefongespräch im Verhältnis zur E-Mail und zu allen anderen Formen der Kommunikation stark abgenommen hat und nicht mehr der wichtigste Kanal ist, auf dem kommuniziert wird.
Das schon, aber ohne die Erfindung des Telefons gäbe es ja das hier zum Beispiel gerade gar nicht, was wir hier machen.
Ja, man könnte aber auch sagen, das, was wir hier machen, ist eine Fortsetzung zum Beispiel des Telefaxes.
Ja, aber auch das gäbe es nicht ohne das Telefon.
Meinst du? Okay, Telefon ist ja basiert auf einer Technik, die auch andere Dinge kann. Das heißt also Datenübertragung, auch analog. Hatten wir die Tage mal irgendwann, ne? Also vor letzte Woche, glaube ich. Das kann, also die Telefonleitung kann mehr als nur telefonieren. Insofern ist die Erfindung natürlich tatsächlich bis heute bahnbrechend. Das Auto ist eine technische Weiterentwicklung der Kutsche.
Wenn man so will, genau. Das heißt aber, große Distanzen überwinden ist ja, weil deswegen komme ich drauf, da beißt die Maus sich aber so ein bisschen in den Schwanz, weil diese großen Distanzen überwindest du auch mit dem Telefon oder mit Telekommunikationstechnik.
Das stimmt, aber beißt sich nicht die Katze in den Schwanz?
Ja.
Aber das ist die Maus den Faden ab oder auch nicht?
Ja, ich bin, also ich mit Sprichwörtern bin ich, ja. kann ich mir gar nicht. Da beißt die Katze auch schon mal in die Schlangengrube.
In die Grube, ja.
So, komm, du merkst, hier, mir steigt hier die Hitze zu
Gemüte. Ja, ja,
ich muss Fenster aufmachen, ich muss raus. Ja. Ich brauche Luft, ich brauche eine Melone mit Zitrone.
Melone mit Zitrone.
Ich sitze in meinem eigenen Schweiß hier, das ist so furchtbar. Ugh. Komm, lass uns duschen gehen. Also nicht zusammen und. Nächste Woche gibt es verkocht und abgedreht am Herd mit einem Pork Wellington, also einer Abart des, wie heißt das eigentlich? Beef Wellington, ne?
Beef Wellington, genau. Also quasi Fleisch im Blätterteig.
Ja, aber mit Schweine. Mit Schwein,
Pork. Mit Schwein diesmal, genau. Ist billiger.
Und kann man vom Roboter auch bringen lassen.
Genau.
Ja, komm, in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich rutsche hier auf meinem Stuhl auf Schweiß hin und her und freue mich, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle hier wieder. Schaltet wieder ein. Ich freue mich. Die letzten Worte gehen an Rick Gierig. Wiedersehen.
Melone mit Zitrone. Mardiot schwenkt der Hund. Tick 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 t